Dienstleistung als Produkt, warum du als Kunde und als Dienstleister davon profitieren kannst. Herzlich willkommen zu Printspiration, dem praktischen Print-Podcast. Mein Name ist Felix Fuchs und heute habe ich einen sehr interessanten Gast von der Nachfolgeschmiede, Benedikt Schentrup. Stell dich auch gerne mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist so deine Passion?
Ja, Namen hast du schon gesagt. Benedikt Schentrup, 44 Jahre alt. Ich bin Unternehmer. Also ich betreibe erstens ein Unternehmen, das unterirdische Abwasserkanäle saniert mit 95 Mitarbeitern. Aber meine große Passion sind Unternehmensnachfolgen. Ich bin selber Nachfolger. Das hat bei mir und meinem Vater ziemlich gut funktioniert. Und das hat mich, obwohl ich schon seit über 10 Jahren Nachfolger bin, nicht losgelassen, weshalb ich heute nicht nur Nachfolge-Podcaster, sondern auch Nachfolgebegleiter bin. Und meine Erfahrung, sowohl meine Nachfolgererfahrung wie auch meine unternehmerischen Erfahrungen, eben mit Leuten teilen, die gerade in der Nachfolgesituation sind, sei es als Senior, die ihr Lebenswerk in gute Hände geben wollen, wie auch als potenzielle Nachfolger, die wenig schlaflose Nächte in dieser Phase haben möchten.
Ja, haben wir in deinem Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Ne? Wen das interessiert, der kann auch mal rüber switchen zu Benedikts Podcast. Sehr interessant auch, diese ganzen Themen, weil da ist ja ein Riesending jetzt gerade. Ne? Viele hören auf, suchen Nachfolger, finden keinen und da ist natürlich gut beraten, wenn man jemanden sucht, der das vielleicht nochmal extern begleitet. Also das ist ein Riesenthema gerade.
Ja, und häufig ist es also ganz klar, du musst halt irgendwie eine Unternehmensbewertung machen, du hast steuerliche Themen, du hast juristische Themen, aber der Grund, warum Nachfolgen scheitern, sind eigentlich eher die emotionalen oder psychologischen Themen. Und das ist so ein bisschen auch meine Kernkompetenz, da genauer hinzuschauen, mit welchen Persönlichkeiten hat man es denn zu tun und wie sieht nachher die Rollenverteilung aus? Müssen die Kinder wirklich alles genauso machen, wie es ihre Eltern gemacht haben? Man sieht ja auch gerade irgendwie in einer dynamischen Welt da draußen unterwegs. Da passieren ja auch ganz viele Dinge, wo auch Unternehmen sich vorbereiten müssen. Und wenn dann eben noch die Nachfolge dazukommt, dann hat man eigentlich eine riesengroße Chance. Und im Idealfall sind alle Beteiligten nachher happy und das Unternehmen wächst weiter und ist profitabel. Aber wir wissen alle aus den Medien oder aus irgendwelchen anderen privaten Umfeld, das ist gar nicht so einfach, sondern durchaus.
Leben ist kein Wunschkonzert.
Ne? Genau, auch manchmal ein bisschen komplex und tricky und man hat es halt mit Menschen zu tun.
Ja. Also die Frage, die ich mir jetzt stelle, du bist Geschäftsführer von einer Sanierungsfirma, wie schaffst du es dann, solche komplexen Themen wie eine Nachfolge noch regelmäßig zu begleiten? Ne? Diese Zeit, also du bist ja auch nur ein Mensch mit den gleichen Stunden am Tag wie ich.
Ich hole mal ein bisschen weiter aus, wie es überhaupt dazu kam. Also ich mache den Nachfolgeschmiede-Podcast jetzt schon seit April 2024 und das war eigentlich so mein Format, wo ich einfach mal ein bisschen lockerer über mein Unternehmerleben, über meine Erfahrungen reden wollte und gleichzeitig auch Werbung für Unternehmensnachfolgen machen wollte. Wir haben das ja eben auch schon festgestellt, eigentlich ist, wenn man ein solides Unternehmen übernimmt, eigentlich das eine super Chance. Da braucht man sich viele, ich sag mal, Start-up-Sorgen nicht mehr machen, wenn man schon hat, was funktioniert. Und das war so die Motivation, weshalb ich mit dem Podcasten angefangen bin. Und dann, nach einem Dreivierteljahr klopften die ersten Leute an, die gesagt haben, das klingt so super und bei euch hat es ja auch geklappt, kannst du uns nicht helfen, das zu machen? Und dann fühlte ich mich natürlich irgendwie geschmeichelt. Ich meine, mehr gutes Feedback kannst du nicht kriegen.
Ja.
Aber eben auch die Herausforderung, die du gerade schon formuliert hast. Ja, irgendwie gibt es da auch noch eine Baufirma mit ein paar Millionen Umsatz und ein paar Mitarbeitern. Und die soll ja nicht darunter leiden, dass ich jetzt hier noch ein anderes Thema ausleben möchte. Und habe so ein bisschen drauf rumgekaut, wie kann ich das machen? Also für mich war klar, ich möchte nicht als Unternehmensberater mit einem gepackten Koffer im Kofferraum durch die Republik tingeln und irgendwann da feststellen, die Sanierungsfirma, die läuft aber irgendwie nicht mehr, weil ich nicht mehr da bin. So. Und dann bin ich in meinem Fall, ich bin über Mike Pfingsten gestolpert. Das ist ja so ein nenn's mal Guru, der sich mit sogenannten Productized Services auseinandergesetzt. Also wie mache ich aus einer Dienstleistung ein Produkt? Und mit dem habe ich dann Anfang 2025 meine Nachfolgeschmiede als Productized Service gebaut. Mittlerweile sind es eigentlich mehrere einzelne Produkte da drin. Eben damit ich einen ganz klaren Rahmen habe, wie viel Zeit steckt für mich da drin. Also in dem Moment, weil ein Kunde sagt, hier, ich will das bei dir kaufen, ist für mich genau klar, in Woche 4 muss ich da einen halben Tag Zeit haben, in Woche 6 muss ich da nochmal 2 Stunden einplanen und in Woche 8 ist es fertig. Das ist für mich planbar, das ist für den Kunden planbar und dadurch bekomme ich das super unter einen Hut, dass ich also tatsächlich das Bauunternehmen weiterführen kann. Ich bin aber auch nicht alleine, muss ich dazu sagen. Wir haben eine tolle Mannschaft. Ich habe noch einen Geschäftsführerkollegen. Wir haben super Organisationen geschaffen. Auch das ist was, was ich natürlich teilen kann. Wie mache ich mich ein Stück weit als Unternehmer überflüssig? Und dadurch habe ich es aber geschafft, dass ich eben fokussiert und professionell auch Nachfolgebegleitung anbieten kann.
Also der Auslöser war schon, dass du dich auch nicht zweiteilen wolltest, genau. Oder die.
Also ganz, ganz egoistisch. Ich habe auch, ähnlich wie du, ich habe auch Familie zu Hause. Ich möchte auch gerne noch Zeit für Sport haben. Ich möchte auch ohne immer das Handy am Ohr haben, mit dem Hund nochmal einen Spaziergang machen oder so. Genau. Und klar, wir haben alle 24 Stunden und ich wollte nicht irgendwie dadurch ein immer schneller drehendes Hamsterrad haben. Und ich wollte auch, ich habe ja auch eine Verpflichtung den Mitarbeitern in der Sanierungsfirma gegenüber. Ich wollte auch jetzt nicht, dass die sich Sorgen machen müssen, weil der Chef da immer auf anderen Dingen rumtanzt, auf andere Veranstaltungen geht oder, ne, und das, also es war eigentlich eher ein bisschen egoistisch. Ich wollte gerne beides machen, weil mich beides motiviert. Ich bin gerne Unternehmer, ich habe gerne mit unseren Mitarbeitern zu tun. Ich gucke, so wie ihr auch, wir gucken auch permanent, wo können wir uns noch besser aufstellen, wo können wir im Marketing noch was schrauben, wo habe ich vielleicht mal einen Konflikt im Team, den ich lösen muss. Das macht mir auch Spaß. Und das ist auch mein Mehrwert als Nachfolgeberater, dass ich nicht nur Berater bin, sondern ich bin selber Unternehmer. Ich weiß, was gerade abgeht mit KI. Ich weiß, was gerade los ist im Arbeitsmarkt. Ich habe selber auch schon mal beim Arbeitsgericht gesessen und musste eine Kündigung erklären. Das sind natürlich alles Sachen, die ein junger Nachfolger vielleicht noch nicht fünfmal gemacht hat, wo er vielleicht mal eine schlaflose Nacht hat. Aber das Wissen kann ich natürlich teilen. Das ist mein Mehrwert. So, aber eigentlich auf den Punkt gebracht war es eher so egoistisch. Ich wollte beides unter einen Hut bekommen, ohne dass meine Gesundheit oder meine Familie darunter leiden müssen.
Ja, sehr gut. Absolut. Also hast deine Erfahrung praktisch in eine Struktur gepackt.
Ja, ich habe es nicht ganz alleine gemacht. Ich hatte zwar das Buch von dem Mike Pfingsten vorher schon gelesen und dann aber irgendwie wieder in den Schrank gestellt und das hatte noch gar nicht so richtig Klick gemacht. Und dann habe ich ihn aber auf einer Veranstaltung beim Bernd Gerob persönlich kennengelernt und dann haben wir irgendwie so gequatscht und dann war das so, ja, mache ich mal. So. Und dann kam aber witzigerweise durch den Podcast, wirklich durch den Podcast kamen auch mal 2, 3 Anfragen innerhalb von einem kurzen Zeitraum, wo ich gesagt habe, Mist, ich habe noch gar keine Antwort. Ich kann dir noch gar nicht sagen, ich kann dir das anbieten, weil ich noch gar nicht gelöst habe, wie kann ich mich in der Baufirma da rausnehmen und wie kriege ich das vernünftig in eine Struktur? Weil ich bin ja nun mal nicht Unternehmensberater mit 30 Jahren McKinsey-Erfahrung oder so, sondern auch das Thema als Berater tätig sein war für mich auch ein Stück weit neu. Ja, und dann habe ich mich beim Mike Pfingsten eingebucht für 2 Tage, seinen Workshop mitgemacht, 1:1. Und der hat mich da, ich nenne es liebevoll, in den Schwitzkasten genommen und mich erst aus seinem Raum gelassen, als das 5 Meter Whiteboard vollgetackert war mit meinem ersten Productized Service. Und den haben wir also, das, was ich im Kopf habe, haben wir in Phasen aufgeteilt, wo genau drin steht, in Phase 1 passiert das, in 2 das. Und also bis runter, jedes kleinste Baustein, jeder kleine Handschlag, den ich als Dienstleister machen muss, aber auch das, was der Kunde beisteuern muss, damit es funktioniert. Ich kann ja nicht von außen kommen und sagen, ich mache jetzt bei dir Nachfolgeberatung, sondern da muss natürlich der Seniorchef was beisteuern, da muss natürlich der Nachfolger was beisteuern. Ich brauche von denen Wissen. Wir müssen gemeinsame Termine finden, bis runter dazu, dass die natürlich alle nochmal eine Termineinladung erhalten sollen und noch einen Reminder 24 Stunden vorher und einen Link, wenn wir es virtuell machen, keine Ahnung. Also bis runter ins kleinste Detail, wie bekommen meine Kunden einen Reminder zu ihrer Termineinladung. Also bis runter zu diesen Details haben wir das auseinandergepflückt, was durchaus intensiv war. Und das habe ich danach, also wir haben das bei Mike auf so einer riesen Wand abgebildet, fotografiert und das war, damit war der erste Tag ziemlich voll. Und an dem zweiten Tag sind wir dann eben nochmal hergegangen, haben Verkaufsargumentation, wertbasierter Preis, das ist ja bei so Product-Test-Service auch anders. Man zahlt einen festen Preis, für den auch klar ist, was ist der Mehrwert? Und auch klar ist, okay, ich zahle da einmal diesen Preis, aber das ist es dann auch wirklich wert, weil ich nehme auch das Risiko raus, dass es länger dauert und dadurch teurer wird. Also jeder, der mal eine Software eingeführt hat, weiß, die 4 Beratertage, die hinten im Angebot drinstehen, da werden mindestens 14, manchmal auch 40 Beratertage. Also ich will hier kein bashen oder so, aber ist so auch meine Erfahrung mit, wenn du sowas machst. Und das ist ja überhaupt auch gar nicht, ich will ja gar nicht Manntage verkaufen. Ich will, dass meine Kunden nachher happy sind mit dem Ergebnis und ich will gar nicht endlos da noch Tage hinten dranhängen, sondern ich will ganz klar, zack, das ist der Prozess, das ist der Mehrwert, das ist der Preis Und dann haben wir auch das Ziel erreicht und ihr könnt damit weiterarbeiten. Und ja, das haben wir hier also mit dem Mike Pfingsten sehr intensiv durchexerziert. Dann danach für mich im stillen Kämmerlein digital nachgebaut, dass ich also wirklich meine Ordnerstruktur, meine Dokumente, alles, was da im Hintergrund passieren muss, damit das professionell durchläuft. Also der Kunde merkt, okay, Benedikt weiß, was er tut. Also der merkt ja gar nicht, was ich da im Hintergrund dahinter stehen habe. Der merkt aber, ich halte meine Termine ein, er bekommt die Arbeitsergebnisse, die er braucht, ich fordere die Zuarbeit bis zu einem gewissen Termin an, etc. Mhm. Spielregeln gehören dazu, dass also auch schon vor einer Zusammenarbeit klar ist, okay, was kann der Kunde von mir erwarten, aber was ist auch sein Teil von dem Deal? Weil Unternehmensnachfolge funktioniert halt nur, wenn die, die es betrifft, auch aktiv mitarbeiten. So, und ich da hole ich mir also schon, bevor jemand sagt, ja, ich buche dich ein Commitment ein, okay, das sind die Spielregeln, jawohl, wir liefern unsere Informationen pünktlich und wir nehmen uns auch in der Zusammenarbeit mit den Fokus und rennen nicht alle 10 Minuten raus und telefonieren. Das sind zum Beispiel so Spielregeln, die ich auch mit Mike rausgearbeitet habe, die ich auch mit dem Kunden kommuniziere, die aber letztendlich dienlich sind, damit wir eben in einem festen Zeitraum ein festes, tolles Ergebnis liefern können.
Mhm. Ja, das ist halt der Vorteil bei diesen Standardisierungen, ne?
Ja.
Und wenn du dann auch noch die ganze technische Sache mit umsetzt, dann, ne? Also wann geht was wo raus und so weiter. Du hast praktisch ein Drehbuch komplett von vorne bis hinten für den ganzen Film.
Ja.
Und weißt genau, wer an welcher
Position. Brauche ich welche Requisite, genau.
Wer muss welche Kamera wo halten, welches Licht muss wo sein, ne? Das ist schon sehr, sehr gut, wenn man das einmal durchdacht hat. Musstest du denn irgendwelche Annahmen über Beratung oder Begleitung loslassen, wo du dachtest, das ist eigentlich nicht so mein Standard vielleicht?
Also was als erstes, was ich loslassen musste, also ich hatte natürlich viele tolle Ideen. Also ich glaube, ich kann ganz gut reden Menschen. Ich habe einen ganz guten wirtschaftspsychologischen Hintergrund und da ist natürlich auch die Welt der Forschung riesengroß auf. Dann kommt es auch in das Thema Eignungsdiagnostik dann rein. Also woran erkenne ich denn, dass ein Nachfolger gut geeignet ist, zum Beispiel solche Sachen. Also da sind jetzt Elemente von drin, aber ich musste mich auch ganz klar committen. Das ist die Wertschöpfung, die ich jetzt anbiete. Und da gucke ich auch erstmal nicht rechts und links, was ich noch alles machen kann, sondern ich habe
Kill your darlings sozusagen.
Ja, genau. Also ich bleibe nicht für jedes Blümchen am Wegesrand stehen, sondern ich habe halt jetzt nach der Zeit, die ich da jetzt mache, ich habe insgesamt 4 Produkte oder 4 Dienstleistungen. Und das kann man bei mir bekommen. Und alles andere, auch wenn ich das vielleicht cool oder mal reizvoll finde, kann man nicht bei mir bekommen, weil ich möchte mich auch nicht verzetteln. Also das war so ein bisschen das, was ich, also anders ist es positiv formuliert, ist es ein schöner Fokus, aber das führt eben auch dazu, dass man eine Selbstdisziplin braucht und nicht alles immer handverlesen macht. Auch wenn man die Leute sympathisch findet und denen auch helfen will. Aber es gibt auch Themen, das ist auch wieder dann Teil dieser Spielregeln. Es gibt Konstellationen, da muss ich sagen, nee, sorry, da bin ich nicht euer Ansprechpartner. Also ich mache keine Finanzberatung, ich mache keine juristische Beratung, ich mache keine Unternehmensbewertung, ich mache auch keine Familienmediation, wenn sich die Familie vorher schon irgendwie heiß gefahren hat. Dann, sorry, dann müsst ihr einen Mediator suchen, aber nicht mich.
Aber du weißt, wo...
Ich weiß, wo meine Grenzen sind und...
kannst was empfehlen für diese
Themen. Ja, also klar habe ich mein Netzwerk, klar. Mhm. Ne? Aber es ist ganz klar, also du fokussierst dich dann auf deine Stärken, und arbeitest dann für die aber auch raus, was ist der Mehrwert für den Kunden? Mhm. Und also ich habe einen klaren Prozess, aber auch eben ganz klar, was ist die legitime Erwartung des Kunden, mit was geht er nach x Wochen bei mir durch die Tür und was ist es wert? Und jetzt klar, im Kontext Unternehmensnachfolge ist ja relativ offensichtlich, da steht natürlich auch ziemlich was auf dem Spiel, wenn es nicht funktioniert. Ne? Unter Umständen dann halt ein 7- oder 8-stelliger Unternehmenswert, die Emotionen, die ein Senior in 30, 40 Jahren da reingesteckt hat. Also da steht ja emotional und materiell was auf dem Spiel.
Ja.
Und ich helfe eben da, Fehlentscheidungen zu vermeiden oder dass man sich eben verzettelt und es nicht erfolgreich umsetzt.
Mhm. Das Produkt ist ja der Nachfolgesprint bei dir, ne?
Ja.
Und gab es denn da irgendwie eine sehr unbequeme Entscheidung bei der ganzen Geschichte, wo du dachtest, oder war das alles so?
Also am unbequemsten war eigentlich, dass der Mike so penetrant ist und wirklich bis in jedes Detail reingeht. Und also ich bin nicht der Typ, der mit der ISO 9001 unterm Kopfkissen aufwacht. Also ja, Prozesse haben ihre Berechtigung und also ich bin Verfechter davon, man muss Sachen standardisieren. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, also normalerweise waren so Dokumentenbezeichnungen, habe ich immer schon in meinem ganzen Berufsleben auch vorher schon gehasst, wenn da unten irgendwie so eine Formularnummer oder so und mit einem Revisionsdatum steht, da kriege ich irgendwie schon, gehen mir die Nackenhaare irgendwie hoch. Und das war so ein bisschen das, das hat mich eigentlich ein bisschen genervt, dass ich jetzt wirklich in, ja, ich habe diese Struktur, ich habe diesen Prozess, aber ich musste diese ganzen Dateien natürlich auch entsprechend benennen, dass ich diesen Prozess jetzt quasi für jeden Kunden passend kopieren kann. Und dann steht dann halt drin, Template, Nummer, Phase, Schritt. Das habe ich immer gehasst. Ne? Aber, ja, ja. Aber ich durfte erkennen, dass es schon auch einen Mehrwert hat.
Ja, wir machen ja gerade was Ähnliches. Auch da habe ich das gemerkt. Ne? Modul 1, Phase so und so.
Ja.
Du musst das bearbeiten, bevor es dann in den nächsten Schritt geht. Und das ist auch sinnvoll.
Aber
es ist erstmal schwierig oder anstrengend, das in eine
Ich saß
Form
dann da
bringen.
Vorm Rechner und habe dann Ordner und Dokumente umbenannt, wo ich dachte, ich weiß doch, ich finde das doch. Das muss da in diesen Rahmen. Und das war unbequem für mich, weil es aber auch meiner Persönlichkeit vielleicht nicht so lag. Also wenn jemand vielleicht da ein bisschen mehr Liebe zum Detail oder mehr Gewissenhaftigkeit mitbringt oder keine Ahnung was, der hat da vielleicht, also ich habe in der Bauunternehmung mein kaufmännischer Leiter oder unser kaufmännischer Leiter, der geht in sowas auf. Das ist seine Passion, aber es ist halt nicht meine Passion. Das war unbequem.
Okay. Was unterscheidet aus deiner Sicht einen Productize-Service von der klassischen Beratung?
Also viele Berater verkaufen halt ihren Manntag oder ihre Beratungsstunde und da ist dann erstens nicht mal so klar, okay, was ist denn das Ergebnis nachher? Also heißt, ich habe einen Berater, mit dem arbeite ich immer. Im Idealfall kommt ja auch was raus, aber da hast du vielleicht von vornherein nicht so genau klar, okay, was kommt denn jetzt nachher raus, wenn wir dich jetzt hier buchen? Und damit sind natürlich jetzt erstmal für die Berater selbst gesprochen, die natürlich auch immer in einem Preisvergleich Äpfel und Birnen. Ja, ich habe aber einen Berater, der macht das für 10 Euro die Stunde weniger oder für 100 Euro am Tag weniger. Also schon bist du irgendwie gefangen. Aber auch für den Kunden, wie gesagt, in so einem Product as Service ist halt ganz klar, was ist der Mehrwert dieser Dienstleistung und was ist das Ergebnis, was ich danach bekomme. Und diese Ergebnisorientierung, diese Mehrwertorientierung, die ist, glaube ich, bei so klassischen Beratungen häufig nicht da. Also es gibt ja schon jetzt ein paar Jahre her, da ging mal durch die Presse, wie viel Millionen oder Milliarden die Bundeswehr für externe Berater ausgibt. Und dann ist ja damals, ich glaube, Ursula von der Leyen war es, da drüber gestolpert. Also gab es also so Pauschalverträge mit großen Unternehmensberatungen in Millionenhöhe. Und es war gar nicht klar, die beraten da jetzt für x Millionen die Bundeswehr. Und es war gar nicht klar, was soll denn hinten dabei rauskommen. So, und das ist natürlich so das Negativbeispiel. Und das ist ja auch auch jetzt für meine Kunden gesprochen, wenn jemand bei mir sagt, Benedikt, ich möchte mit dir unseren Nachfolgeprozess begleiten lassen und wir machen das mit deinem Nachfolgespiele-Sprint, dann kann er sich auch sicher sein, dass nachher nicht nur eine Rechnung mit Mehrkosten kommt. Dann gibt es einmal einen Preis, auf den wir uns vereinbaren. Und
gibt einen ganz festen Rahmen.
Gibt einen festen Rahmen, es gibt eine Roadmap, es gibt auch nachher ganz klar, das steht auch im Angebot mit drin. Ich sage den Leuten genau, mit welchen Sachen und welchen Ergebnissen sie bei mir aus dem Prozess rausgehen. Und nicht, oh ja, haben wir aber irgendwie nicht geschafft, brauche ich noch mal 2 Tage extra, kostet noch mal 5.000. Na, das wird es bei mir nicht geben. Mhm. Auch natürlich ein Stück weit aus meiner Doppelrolle Unternehmer-Nachfolgebegleiter geschuldet, aber durch diesen Productize-Service hast du dieses hintendran noch irgendwie ein paar Tage mehr verkaufen, ist eigentlich da auch ausgeschlossen.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, wenn man einmal diese Rahmenbedingungen schafft und ganz klar ist, was da drin ist und was da rauskommt.
Ja, und es ist natürlich auch von vornherein eine Grundprofessionalität gegeben.
Ja.
Ne, das ist ja manchmal so, im Privaten, wenn man Unternehmer ist, dann geht man ja manchmal mit so anderen Antennen durchs Leben und wenn du in deinem Autohaus bist, du hast dann von mir aus irgendwie ein halbwegs hochwertiges Auto gekauft, dann hast du ja eine gewisse Erwartung. So, und du schickst dein Auto in die Inspektion, was für das Autohaus ein totaler Standardvorgang ist. Und du musst hinterherrennen, weil dir keiner sagen kann, wann ist das Auto denn fertig, wo ist denn dein Schlüssel, mal ist es ausgesaugt nach der Inspektion und mal nicht. Also du hast das Gefühl, ich habe hier, keine Ahnung, da zahlst du dann 60.000 Euro für ein Auto ausgegeben, aber irgendwie haben die ihre Prozesse nicht im Griff.
Ja, verschwenden deine Zeit
damit. Deine Zeit damit und du denkst dir, ja, so, und dann gibt es welche, die heben sich davon ab. Da weißt du genau, ich gebe da den Schlüssel ab, ich komme dann wieder, da kriege ich den Schlüssel, vielleicht sogar noch irgendwie noch ein kleines Goodie oben drauf, und steige nachher in sauberes Fahrzeug. Ja, das natürlich zahlst du das Saugen irgendwie indirekt mit, aber du weißt halt, wow, die haben aber ihren Prozess im Griff.
Ja,
und das ist ja letztlich bei so einem Product-as-Service auch, wir haben diesen Prozess im Griff. Es ist klar, wer macht was bis wann. Und dann haben wir nämlich nachher, müssen wir nicht darüber diskutieren, warum was schiefgelaufen ist, sondern wir haben diese Kapazitäten frei, noch irgendwie ein cooles Goodie oben drauf zu legen.
Mhm. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Mehrwert für beide Seiten, also wenn das klar ist. Ja. Ja, dann haben wir das eigentlich auch schon besprochen jetzt, was der Vorteil ist.
Tut mir leid, du musst mich in meinem Redeschwall an Grenze einbremsen, wenn es zu doll ist.
Nein, alles gut. Also ich bin ja auch Verfechter davon, eigentlich die Sachen sehr authentisch zu besprechen, ja, ohne große Skripten. Also das kennen unsere Hörer, glaube ich, auch von uns. Das habe ich auch eben gesagt, wir setzen uns manchmal hin, überlegen kurz 5 Minuten, legen die Themen fest und dann geht's los. Für mich ist das eher so was Unnatürliches, wenn ich mir Fragen ausdenken muss. Aber wir wollen ja hier mit Gästen natürlich auch einen roten Faden zeigen, ja, und auch den Mehrwert rüberbringen, den ja die Hörer aus dieser Folge hier sehen können. Und da sind diese Fragen natürlich und auch deine Antworten sind ja super, weil das nochmal ein bisschen tiefer geht als die Frage. Ne? Also ja, das ist alles in Ordnung. Ich finde das super. Was meinst du denn, warum Unternehmern das so schwerfällt, ihr Wissen loszulassen und in so ein Produkt zu systematisieren?
Ja, wenn man hört systematisieren, dann klingt das ja erstmal nicht sexy, jedenfalls für mich nicht. Mhm. Das, also das ist, glaube ich, schon mal so eine kleine Hürde. Man hat ja einen vollen Kalender, man hat ja sowieso keine Zeit und die Kunden wollen was und die Mitarbeiter wollen was und keine Ahnung was. Also setzt ja erstmal schon eine gewisse Selbstdisziplin und eine gewisse Fokussierung voraus, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt mal von oben auf mein Unternehmen und guck mal, wie läuft's und so. Also dafür muss man sich schon mal ein bisschen die Zeit nehmen, da einmal so ein bisschen strategisch von oben aufs Unternehmen zu gucken. So, und dann ist, glaube ich, bei manchem Unternehmer das vielleicht auch noch, weil es so gewachsen ist oder weil es ihnen fürs Selbstbewusstsein wichtig ist, wenn ich viel gefragt werde, bin ich natürlich auch wichtig. Und es gibt einzelne Charaktere, die ziehen daraus ihren Selbstwert, dass sie nicht ersetzlich sind. Und das ist also, ich sag, vielleicht jetzt in unserer Generation schon ein bisschen rückläufig, weil einfach dann natürlich auch andere, dieses Generationenmodell noch so ein bisschen reinschwingt und so weiter. Aber ist vielleicht heute auch noch so, ne? Solange man damit prahlt, dass man eine 60-Stunden-Woche hat oder hier Burnout als Statussymbol, so ein Schwachsinn, fällt es natürlich auch schwer zu sagen, ich gebe bewusst Verantwortung und Wissen ab, dann habe ich ja selber vielleicht nicht mehr so einen Stellenwert im Unternehmen. Und bei mir war eigentlich ein Auslöser, oder ich hatte zwei Auslöser, wo es bei mir Klick gemacht hat. Das eine war eine Bandscheibenoperation, die ist schon über 10 Jahre her, da lag ich dann so im Krankenhausbett und kriegte dann irgendwie so meine Thrombosespritze und keine Ahnung was. Und dann habe ich gedacht, nee, also eigentlich willst du hier nicht wieder hin. Ich habe so angefangen, so ein bisschen mein Lebensstil zu ändern, was so aktiven Lifestyle und Ernährung, Schlaf, Sport etc. angeht. Aber ich habe da eben auch angefangen, Podcasts zu hören und auch, also eigentlich insgesamt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also eigentlich angefangen mit, ich will nicht wieder ins Krankenhausbett. Das war der Auslöser für mich, mich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Das war der erste Triggerpunkt, wonach ich dann eben angefangen habe, die andere Bücher zu lesen, andere Podcasts zu hören und dann auch ganz viel umgesetzt habe. Und dann kommst du natürlich, wenn du dich mit Mitarbeiterführung auseinandersetzt, stolperst du zwangsläufig darüber, dass du halt delegieren lernen musst, dass du Verantwortung übertragen darfst, dass du deinen Mitarbeitern Vertrauen lernen musst. Also ich bin diesen Weg glücklicherweise schon jetzt über 10 Jahre gegangen und habe dann recht schnell auch Früchte geerntet, weil ich dann einfach Themen, wo andere mir die Ohren voll gejammert haben, wie doof das doch ist, weil die Mitarbeiter ja nichts verstehen oder so. Die Themen habe ich dann recht schnell nicht mehr gehabt. Und das Zweite war, ich war vor ein paar Jahren mal in Ghana, habe da bei so einem Schulbauprojekt mitgeholfen. Mhm. Und das war doch so ein bisschen, also es war klar, ich bin 2 Wochen irgendwo in Afrika, wo jetzt nicht schnelles WLAN und tolles Handynetz verfügbar war. Also es war klar, ich bin 2 Wochen gar nicht greifbar fürs Unternehmen. Und das waren noch so die Ausläufer der Corona-Pandemie. Es hätte auch sein können, wenn ich mich da infiziert hätte, hätte ich da auch nochmal in so ein Quarantänehotel gemusst. Also hätte auch sein können, dass aus den 2 Wochen 4 oder 6 werden. Mhm. So, und das heißt, das war nochmal so ein Punkt, okay, ich habe nochmal wirklich hinterfragt, was wäre, wenn ich wirklich 6 Wochen weg bin? Was muss ich dafür tun? Und dann habe ich also systematisch dann parallel zu den, keine Ahnung, Malaria-Prophylaxe und Visum beantragen und keine Ahnung was, dann zusätzlich eben noch geguckt, okay, was müssen wir im Unternehmen machen, dass das im Worst-Case-Szenario hier 6 Wochen ohne mich läuft. Das Gehaltszahlungen passieren, dass Angebote rausgehen, dass der Abrechnungsstand weiter nachverfolgt wird, dass Mahnungen rausgehen, also Sachen, die ja fürs Unternehmen nachher existenziell notwendig sind. Und das war so das zweite Highlight. Ich wollte ins Ausland, das war nicht klar, ob das bei 2 Wochen bleibt oder länger wird. Das war so das zweite, wo ich sage, okay, jetzt habe ich auch wirklich einen intrinsischen Antrieb, hier alles nochmal umzudrehen und zu gucken, okay, wo kann ich mich noch überflüssig machen und systematisieren, damit es ohne mich läuft. Und das ist im Übrigen auch eine ganz schöne Übung, auch in der Nachfolgesituation. Viele Unternehmer, gerade die das Unternehmen selber aufgebaut und groß gemacht haben, sind mit super viel Herzblut unterwegs. Also haben auch teilweise richtig ganz tolle Betriebe aufgebaut, auch mit einem super Betriebsklima. Aber sich das selber, das ist auch nicht attraktiv, sich damit auseinanderzusetzen, was ist, wenn ich nicht mehr hier bin. Kann ja auch durch einen Unfall oder so eine Krankheit passieren. Das ist also auch eine ganz nette Übung, mal zu gucken, okay, was passiert denn, wenn du wirklich morgen ausfällst? Was passiert dann nicht mehr? Und spinn das mal. Also ich habe jemanden, den ich bei seinem Ausstieg aus dem Unternehmen begleite. Dem habe ich diese Frage gestellt und er musste sagen, verdammt, dann gibt es ja ein richtig großes Problem. Weil er war der Einzige mit einer Bankvollmacht. Also ich mache ihm keinen Vorwurf, das hat ja immer so funktioniert. Aber in dem Moment, wo er vielleicht sich bei der Bergwanderung was zuzieht, dass er nicht montags morgens wieder im Büro ist, hätte es da ja keine Gehaltszahlung, keine Lohnzahlung, keine Lohnsteuerzahlung. Dann kommt irgendwann die Sozialversicherung und sagt, ey, wir kriegen aber noch Geld, aber es ist keiner, der das unterschreiben darf. Also wenn Worst-Case-Szenario ist, jemand anders stellt für dein Unternehmen einen Insolvenzantrag, wenn du es nicht geregelt hast. Und also von daher, ich konnte es glücklicherweise unter tollen Rahmenbedingungen mir Gedanken machen, wo mache ich mich überflüssig. Und aber wieder, das hat auch mit, man muss auch lernen, dass man das nicht für seinen Selbstwert braucht.
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Gerade als Unternehmer oder wenn man wie ich als Fachkraft praktisch mal nach oben befördert wird und ganz andere Aufgaben plötzlich hat und seinen Selbstwert nicht mehr aus seinem Expertenstatus zieht.
Das muss man auch loslassen.
Sondern aus der Leistung des Teams und auch, dass man halt das Unternehmen nochmal über sich stellt, ne? Dass es nicht.
Das war was, das durfte ich auch lernen. Ich komme eigentlich aus dem Vertrieb und ich habe, als ich mit meinem Vater in die Nachfolge kam, auch erstmal da die Vertriebsrolle inne gehabt. Und das war für mich dann auch was, mich nicht mehr daran zu messen, am Auftragseingang, an der Abschlussquote oder am Auftragsbestand oder was, sondern als ich dann immer mehr in die Unternehmerrolle gerutscht bin, zu sagen, okay, ja, natürlich brauchen wir Aufträge, aber meine Rolle ist jetzt eine andere. Also ich bin jetzt auch dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeiter happy sind. Ich bin auch dafür verantwortlich, dass hier Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz funktionieren. Ich bin auch dafür verantwortlich, dass das Unternehmen die richtige Strategie, das richtige Marketing, keine Ahnung. Also das war so ein bisschen, ich war zum Beispiel gepolt darauf. Ich habe anfangs mein Selbstwert rausgezogen auf Aufträgen, die ich geholt habe. Ja, ich war da beim Kunden. Typisch Vertrieb, ne? Ich war beim Kunden und ich habe mit dem Einkäufer verhandelt und war geil. Ich habe den 300.000 Euro Auftrag geholt. Das war zum Beispiel was, das ging mir gar nicht so leicht abzusagen. Ich messe mich nicht mehr daran, was ich für Aufträge hole. Das habe ich tatsächlich dann auch nur deshalb geschafft, weil ich heute einen ganz tollen Vertriebsleiter habe, den haben wir eingestellt und der hat einen super Job gemacht, der ist super erfahren und da fiel es mir dann total leicht loszulassen, weil er manche Sachen dann auch recht schnell besser gemacht hat als ich. Da habe ich gesagt, okay, gut, da fusche ich nicht mehr rein. Aber da musste auch erstmal jemand einstellen. Oder auch selber klar haben, okay, ich stelle auch jemanden ein, der was kann und nicht nur irgendein Ja-Sager, der mir nach dem Mund redet. Das ist in manchen Unternehmen auch noch ein Challenger. Ja. Genau, ja. Also wir haben das Thema künstliche Intelligenz vorhin angesprochen. Ich habe letzte Woche jemanden bei mir vom Schreibtisch stehen gehabt und ich habe gedacht, ey, ich bin die coolste Sau hier mit KI, weil ich mache da am meisten. Und dann stellt er mir eine Frage und die konnte ich nicht beantworten. Und dann wieder, wow, haben wir, also muss ich da doch sagen, ey, wir haben eigentlich coole Mitarbeiter.
Ja, das ist gut.
Dass die mich da überholt haben und der sich nicht gescheut mir diese Frage und ich musste sagen, nee, tut mir leid, kann ich dir auch nicht beantworten. Aber mach bitte weiter so.
Ja, super, ne? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Also das ist auch ein Problem, was ich jetzt gerade, wo ich so ein bisschen mit kämpfe, weil ich hab so das Gefühl, wenn man jetzt all unser Wissen, was wir teuer bezahlt haben ja auch in diesen ganzen Mentorings, dass wir das zu offen kommunizieren und Leute das nachahmen und kopieren. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Weil es sind halt schon Sachen, die man irgendwo sich hart erarbeitet hat und wie gesagt teuer bezahlt und das systematisiert mit ziemlich hohem Aufwand. Jetzt kommt irgendeiner und macht das Gleiche.
Ja, wobei ich glaube, der, also zum einen sind wir als Typen und wir als Unternehmen natürlich auch immer auf einer Reise, die weitergeht. Also das heißt, wir sagen ja nicht so, wir sind jetzt fertig, sondern wir gucken ja dann irgendwie schon wieder die nächste Idee und ja, wo können wir noch weiterkommen und wir, also so richtig zu, wir sind irgendwo zufrieden, ja, aber wir halten natürlich die Augen offen, wo man vielleicht noch, wo das Bessere der Feind des Guten sein kann. So. Also von daher glaube ich, wird man da auch nicht überholt, wenn man da dran bleibt und ich, ja, es mag sein, dass andere einen da irgendwo kopieren. Ich beobachte aber auch, dass sich ganz viele schwer tun, Sachen konsequent umzusetzen und da dran zu bleiben. Also ich habe mal, also mein Worst Case war, ich finde das total witzig. Also ich habe mal sehr viel Energie reingesteckt, wirklich total coole Stellenanzeigen zu texten und zu entwickeln. Also ich habe da wirklich mich viel mit Employer Branding auseinandersetzt, habe die Bücher von dem Jörg Knobloch alle durchgearbeitet, hier Hidden Champions und Co. und habe da Webinare besucht und tatsächlich mich also wahnsinnig tief in das Thema, wie muss die perfekte Stellenanzeige aussehen, wie muss die unsere Zielgruppe ansprechen, wer ist überhaupt unsere Zielgruppe, also richtig viel Energie reingesteckt. Mhm. Und dann hatten wir irgendwann richtig, richtig geile, muss ich so sagen, Stellenanzeigen. Und ein halbes Jahr später stolper ich über die Stellenanzeige eines Wettbewerbers. Ja, der hatte irgendwie unser Logo rausgenommen und seinen Rahmen drumherum gesetzt und seine Kontaktadresse. Ey, das ist doch unser Text 1:1.
Krass.
Und da wie, ey, was ist das denn für ein Vollidiot, der Geschäftsführer? Wie hast du gedacht? Ne? Und ich meine, denke ich über den immer noch. Aber dann habe ich gesagt, eigentlich ist es ja auch ein Kompliment,
dass
unsere coole Stellenanzeige offensichtlich so cool ist, dass andere die 1:1 übernehmen. Und letztendlich Ende der Geschichte, das Unternehmen ist, glaube ich, bis heute nicht erfolgreicher als wir, auch nicht bei der Stellenbesetzung, weil es gehört ja noch, das ist ja alles, es passt ja alles ineinander. Ich kann eine tolle Stellenanzeige und ich kann was über Benefits erzählen, aber wenn ich sie im Laden nicht lebe, und das wird ja, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Druckbranche ist, bei uns in der Baubranche sind die Sachen, die wir machen, schon manchmal ein bisschen ein Stück weit rebellisch. Also wir haben ja auch einen Unternehmenspodcast und in unserer ganzen Branche gibt es zwar mittlerweile auch 4-5 Podcasts. Mhm. Wir waren damals der zweite, der mit einem Podcast angefangen hat. Und ich werde immer angesprochen, ja, arbeitest du überhaupt noch? Du machst ja nur noch Podcasts.
Ja, das ist bei uns auch so.
Ne? Und ja, so ein Podcast macht Arbeit. Aber es gibt auch irgendwo einen Return on Investment. Den kannst du natürlich nicht immer 1:1 messen. Aber ich sehe auch, dass zum Beispiel dieser Podcast was mit der Wahrnehmung unseres Unternehmens gemacht hat. Dass wir irgendwie, ich kann tatsächlich, haben wir auch schon mal einen Auftrag nur wegen des Podcasts bekommen in sechsstelliger Größenordnung. Ich merke, dass unsere Bewerber in den Podcast reinhören. Und das ist letztendlich, wir machen jetzt diesen Unternehmenspodcast seit 5 Jahren. Das hätten alle unsere Wettbewerber auch machen können.
Ja.
Aber es hat von unseren Wettbewerbern, ich glaube, keiner unserer Wettbewerber macht selber einen Podcast. Obwohl das Wissen ist da im Internet. Kannst du googeln, wie produziere ich Podcasts? Kannst du dir YouTube-Tutorials angucken? Kannst du dir hier kannst du bei Amazon kaufen, das Equipment? Aber die Leute machen es ja nicht. Also von daher, ich verstehe den Punkt, dieses kopiert werden ist irgendwie nicht cool.
Aber es sind auch nicht alle Macher, die das
sind auch nicht alle Macher, die sich wirklich dann die Zeit nehmen. Das ist vielleicht künstliche Intelligenz auch wieder ein gutes Beispiel. Jeder hat irgendwie irgendeine KI-App, Claude, ChatGPT, was auch immer, auf dem Handy. Ja, viele machen irgendwie ein paar witzige Comic-Fotos, wo sie dann mit ihrem Gegelclub dann irgendwie bei der Sauftour nett abgebildet sind. So. Aber wer nutzt es denn wirklich systematisch, um Firmenwissen aufzubauen? Wer nutzt es wirklich systematisch, um Prozesse zu verbessern? Du hattest zum Beispiel komplett in so einem Workflow eingebaut, wo einfach mit KI-Unterstützung ein Kunde ein Produkt bekommt, was er normalerweise ohne Marketingkenntnisse gar nicht bekommen könnte. Mhm. Ne, also das ist ja auch das. Ne? Also ja, alle haben irgendwie ChatGPT auf dem Handy, aber wer nutzt es denn wirklich wertschöpfend und setzt das um und nimmt sich vielleicht auch mal eine Stunde Zeit die Woche, da was zu machen? Das sind ja ganz, ganz wenige. Also von daher glaube ich, den Umsetzern gehört die Zukunft. Und von daher ist so ein Product as Service, um vielleicht den Bogen nochmal zu spannen, wenn du es mit dem Mike Pfingsten oder ihr habt es ja jetzt selber gebaut, aber ja analog dazu, da gibt es ja auch das Thema Burggraben. Mhm. Wie schütze ich meine Produktdienstleistung davor, dass sie einfach kopiert wird? Wo ist mein individueller Mehrwert, den ein Wettbewerber nicht kopieren kann?
Mhm.
Und das haben wir, habe ich sowohl bei der Nachfolgeschmiede wie auch bei der Baufirma haben wir Dinge, die können andere nicht. Wir haben Know-how, wir haben Technik. Ich persönlich habe ein gewisses Wissen, das haben andere Nachfolgeberater nicht. Ja, und ich glaube, das muss man auch nochmal, das vielleicht noch so auch so ein Mehrwert, wenn man durch diesen Prozess geht. Ich baue mir einen Productized Service, auch nochmal ein Mehrwert, dass man sagt, ich systematisiere das so, dass andere das nachher auch, wenn es jetzt explodiert und ich das hochskalieren muss, das ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, man kann das ja auch so bauen, dass das relativ gut hochskalierbar ist, dass man andere Leute mitnehmen kann, sagt, pass auf, du bist jetzt hier für den Teil verantwortlich, dann durch diese Systematisierung geht das super. Mhm. Und gleichzeitig machst du dir aber auch bewusst, okay, was hebt mich von anderen ab? Warum soll der Kunde bei mir kaufen und nicht beim anderen? Und wie hat jetzt in eurem Fall, ihr habt auch sicherlich irgendwo euren Mehrwert, den eine normale andere Druckerei vielleicht nicht hat.
Ja, definitiv. Und also ich bin dann ein bisschen betriebsblind. Da bin ich froh, dass ich hier Birgit als Sparingspartner habe. Die sagt dann immer, die haben das haben andere gar nicht. Ne? Du musst dir das bewusst machen, was wir hier alles am Laufen haben und wie wir uns das hart erarbeitet haben und das nicht mal eben kopiert. Ja. Wenn einer den Aufwand betreibt, dann ist es auch im Endeffekt, man kennt das vielleicht von Fastfood-Ketten, die stehen immer nebeneinander. Wettbewerb belebt ja auch irgendwo das Geschäft ne? und befruchtet sich auch irgendwo gegenseitig. Dann braucht man da gar nicht so die Angst vor haben, glaube ich. Also, bei dir ist das ja auch, also man kann vielleicht so das oberflächliche Produkt kopieren, aber es hat ja keiner das im Kopf, was du dir angeeignet hast.
Also bei mir ist ganz konkret, sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich bin selber Unternehmer. Ich weiß, wie sich das anfühlt im Chefsessel und ich weiß, dass, weshalb man mal schlaflose Nächte hat oder nicht. Ich bin den Weg des Nachfolgers selber gegangen. Und das zweite ist, ich habe irgendwann berufsbegleitend nochmal im Bereich Wirtschaftspsychologie studiert. Und da gibt es diesen großen Kontext der Eignungsdiagnostik. Gibt sogar eine DIN-Norm drüber. Dieses Thema, was ja häufig auch in Familienbetrieben gar nicht da sein kann, wo man ja, okay, man trägt den gleichen Nachnamen, man ist in der Ahnentafel eins drunter, also macht man Nachfolger. Aber ob man dafür wirklich geeignet ist, kann man herausfinden. Mhm. Und das ist so eine, ich sag mal, irgendwo eine kleine Nische in der Wirtschaftspsychologie, das also die Leute verknüpfen ja mit Psychologie schnell irgendwie so, ja, Analyse, Hokus Pokus, keine Ahnung, aber es gibt wirklich etablierte Methoden, die wirklich eine ganz hohe Validität und Objektivität haben, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn wir diesen Test machen, können wir genau sagen, wo hat der Nachfolger Stärken und Schwächen und können in den Nachfolgeprozess drauf eingehen und ihn vielleicht an den Stellen entlasten oder an den Stellen noch weiterentwickeln. Also es schützt letztlich den Nachfolger vor Überforderung und irgendwie auch das Unternehmen, wenn da jemand jahrelang das machen muss, was er nicht gut kann, dann wird meist das Ergebnis ja auch nicht gut. Also dieser zweite Mehrwert ist eben dieses nochmal wirtschaftspsychologisch sich anzugucken, welche Stärken und Schwächen bringt der Nachfolger mit und das eben mit einer wissenschaftlich belegten Objektivität und Validität.
Eine Nachfolge ist nicht ganz so einfach und sehr komplex. Und wenn dann plötzlich ganz neue Aufgabengebiete dazukommen, über die man vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat.
Nein, ich sag mal, wir hatten das ja eben auch schon mal, ne? Hier bei euch ist das ja, läuft das ja gerade ziemlich gut, jetzt auch von außen. Als jemand, der sowas öfter sieht, wirkt das sehr solide, wie du das hier mit Birgit auf die Reihe bekommst. Ja, aber es gibt natürlich auch Konstellationen, wo dann vielleicht irgendwie Familienstämme dahinter schwingen, wo vielleicht familiäre Konflikte reinspielen, wo vielleicht auch das Unternehmen selber nicht übergabefähig oder übergabereif ist. Also wenn zum Beispiel
seniorabhängig hoch.
Hohe Abhängigkeit vom Senior, Investitionsstau, irgendwelche Altlasten, vielleicht, es gibt ja auch so Geschäftsmodelle, wo du viel so mit Reklamationen, Gewährleistungen und solchen Sachen zu tun hast, wo vielleicht auch ein immenses Risiko drin ist. Ne? Also da kannst du auch Sachen geben, wo ein Nachfolger sagt, nee, tut mir leid, das möchte ich mir nicht ans Bein binden, das ist mir viel zu heiß oder das ist eigentlich gar nicht wert, übernommen zu werden. Ne? Das ist also auch ein Thema, wo man dann auch zum Beispiel in meinem Sprint gucken wir uns das systematisch an, dass wir dann keine Altlasten übersehen.
Wo wir schon dabei sind, gibt es so die größten Denkfehler bei so einem Nachfolgeprozess?
Denkfehler weiß ich nicht, aber die größten Herausforderungen sind eigentlich ich nenne ihn mal Seniorchef, der gestandene Unternehmer, der darf sich damit anfreunden, dass er sein Lebenswerk loslassen muss. Also wir arbeiten eigentlich daran, dass er auf Dauer überflüssig ist. Der oder die Nachfolger dürfen lernen, die Verantwortung anzunehmen, weil das eben, so wie du es hier auch durchgemacht hast, du hast auch mal andere Themen. Du bist nicht mehr der Experte für eine Druckmaschine, sondern du bist der irgendwie auch mal ein Kritikgespräch mit einem Mitarbeiter führen muss oder so. Und die dritte Herausforderung ist, was wir gerade schon mal angeteasert hatten, die Übergabefähigkeit des Unternehmens, also bis hin, dass man sich das Geschäftsmodell anguckt, dass man sich das Marktumfeld anguckt. dass man sich die Altersstruktur der Belegschaft anguckt. Das ist ja, ne? Wir arbeiten daran, dass der Senior an den Junior abgibt, aber wenn der Rest der Belegschaft auch 65 ist, ja, dann ist das für den Junior gar nicht zu stemmen. Also diese Dinge, die müssen wir halt immer übereinander bringen. Loslassen des Seniors, annehmen der Nachfolger und Übergabefähigkeit des Unternehmens und das eingebettet in eine klare Roadmap, eine Strategie, auch wo auch eine Kommunikationsregelung, sag ich mal, mitschwingt. Was erzählen wir denn, wenn Mitarbeiter uns fragen, was erzählen wir denn im nächsten Bankgespräch? Das rundet das bei mir noch so ein bisschen ab. Und das ist so der Klassiker. Und es gibt dann noch so ein paar, ich nenne es mal so Alarmsignale, wo ich dann immer skeptisch bin in einem Erstgespräch, ob ich der Richtige für die Zusammenarbeit bin. Okay. Also erstens, wenn so Familienkonstellationen total festgefahren sind oder so, dann bin ich nicht der jetzt Familienaufstellung oder Konfliktmediation, das ist nicht meine Kernkompetenz. Und das andere ist auch manchmal, es gibt einzelne, also ganz viele sind da super, super fortschrittlich unterwegs, aber es gibt manchmal einzelne, die haben ein Mindset, da tue ich mich dann schwer. Also wenn ein Seniorunternehmer mir erstmal nur die Ohren voll heult, wie doof alles ist, weil die Kunden haben ja alle keine Ahnung, die Mitarbeiter können ja nichts und sind immer krank und überhaupt, die spinnen doch alle und dann stelle ich es mir immer sehr schwierig vor, mit so einem Mindset in einen erfolgversprechenden Prozess zu gehen, weil
muss ja irgendwie attraktiv sein für jemanden, der das übernehmen soll.
So, das ist auch, wir sind ja beide Väter, wenn wir jetzt am Familientisch die ganze Zeit erzählen, wie scheiße es in unserem Unternehmen ist, dann werden unsere Kinder wahrscheinlich nicht in 20 Jahren sagen, ja, Papa, ich will das auch machen. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses, okay, welches Mindset, also es sind wirklich nur Einzelfälle, es gibt ganz, ganz viele tolle Unternehmer da draußen, die das mit ganz viel Weitblick und Selbstreflexion angehen, aber es gibt eben auch die anderen Fälle, wo man sich denkt, guck, ob es
auch keinen Spaß machen.
Nee, genau. Verkauf das an den meistbietenden Private Equity, keine Ahnung was. Sieh zu, dass du deinen Lebensabend genießt, ist, glaube ich, allen mitgedient. Und weil solche Leute, die so ein Mindset haben, haben auch unter sich keine Strukturen groß werden lassen. Also da sind dann keine Führungskräfte aufgebaut worden. Selbst wenn die Betriebe 80, 90, 120 Mitarbeiter haben, alles geht über den Chef. Und ist, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Da habe ich so meine Triggerpunkte, weil ich es anders erleben durfte und auch kennengelernt, dass das andere eigentlich ganz entspannt gehen kann, wenn man ein gewisses Mindset und eine gewisse Struktur dahinter hat.
Okay. Also gibt es so Punkte, wo du relativ früh erkennst, ob sowas scheitern kann? So ganz spezifische Sachen? Also Eignung hast du schon mal gesagt, das ist mit Sicherheit eine Sache.
Ja, also
da kann man ja auch dran arbeiten vielleicht.
Ja, da kann man ein Stück weit dran arbeiten. Das hat aber auch, es geht so ein bisschen auch in Persönlichkeitstypen rein. Ne? Also man kann das aber lösen. Insofern, es muss, also das ist vielleicht auch so ein Denkfehler. Das fällt mir jetzt auch auf deine Frage von vorhin an. So ein Denkfehler. Nachfolger heißt ja nicht, dass der Nachfolger 1:1 das machen muss, was sein Vorgänger gemacht
Definitiv
hat.
Definitiv nicht.
Ja, also du bist ja auch nicht das 1:1 Abbild von Birgit, sondern du kommst aus dem Bereich der Produktion, hast da deine Stärke, weißt, was da geht. Und ihr habt jetzt auch geguckt, dass die Kompetenz, mit der Birgit irgendwann das Unternehmen verlässt, ihr anderweitig aufbaut. Und das ist genau vielleicht so ein falscher Glaubenssatz, dass man sagt, der Nachfolger muss 1:1, nur weil der Vater das immer so gemacht hat, heißt das nicht, die Kinder müssen das immer so machen. Die Welt da draußen dreht sich ja weiter.
Man kann sich nicht auf das verlassen, was gestern war.
Nein, und das ist, glaube ich, was, das darf man einfach auch, Nachfolge ist auch eine Riesenchance, Sachen anders zu machen. Man muss aufpassen, dass man die Mitarbeiter nicht überfordert, weil die natürlich, je nachdem, wie die so gestrickt sind, vielleicht auch gewisse Ängste und Sorgen dann auch mal entwickeln. Das will man natürlich auch nicht. Man muss das gut kommunizieren. Aber eine Nachfolge ist auch eine super Chance, Sachen anders zu machen. Mhm. Also zum Beispiel zu sagen, okay, komm, ich gehe jetzt nochmal anders in meinen Markenaufbau rein oder ich trage eine andere Botschaft nach draußen oder ich passe vielleicht mal das Logo an oder ich gehe mal auf Messen, wo wir früher noch nicht waren oder jetzt gerade KI war ja schon angeklungen, wir gucken nochmal, also zum Beispiel ist ein Nachfolger auch ganz häufig Auslöser für Digitalisierungsbemühungen. Entweder im Vorfeld, um das Unternehmen überhaupt übergabefähig zu machen oder eben im Nachhinein zu sagen, okay, komm, der Part hier in der Geschäftsleitung, der das immer noch ausgedruckt auf dem Schreibtisch haben wollte, der geht jetzt, also können wir jetzt auch wirklich mal das Dokumentenarchiv einführen. Also das ist eigentlich eine Chance, das ist auch ein großer Veränderungsprozess, den man gut moderieren muss. Aber das kann man, wenn man das richtig macht, kann man eigentlich mit der Nachfolge auch da, wo es angebracht ist, Modernisierung mit umsetzen.
Ja.
Von daher so richtig, ja, wo geht's schief? Nee, also eigentlich würde ich eben lieber empfehlen, macht euch frühzeitig Gedanken, wie kann das bei euch laufen? Es müssen ja auch nicht automatisch alle Kinder das ihrer Eltern, weil es gibt ja ganz viele Fälle, wo die Kinder andere Talente haben, dann sollen die das auch machen. Dann ja. müssen halt die Eltern einen anderen, es gibt auch andere gute Wege als die Familiennachfolge, es gibt auch andere gute Wege als die interne Nachfolge. Und vielleicht ist in dem einen Fall der Verkauf sinnvoll, in dem anderen Fall ist vielleicht tatsächlich, okay, komm, wir lösen es auf, keine Ahnung. Also es,
ja.
Aber sich selber die Frage zu stellen, wie soll es hier weitergehen und das mit einer gewissen Ehrlichkeit zu sich selbst zu beantworten, was habe ich vielleicht auch selber für Lebenspläne? Passt das mit der Zukunft des Unternehmens oder nicht? Also ich habe da ein ganz nettes Beispiel. Ich habe eines der ersten Mandate, das ich begleitet habe, war ein Ingenieurdienstleister. Und das waren zwei Brüder und die hatten beide unterschiedliche Ziele. Der eine hat gesagt, ich möchte gerne meinen Lebenstraum verwirklichen und mit dem Segelboot um die Welt segeln. Also in dem Moment, wo hier Nachfolge geregelt ist, gehe ich auf mein Segelboot. Hat er wirklich durchgezogen. Ich habe ihn danach ein Jahr lang nicht mehr gesehen, hat das wohl gemacht. Und sein Bruder hat gesagt, ich war immer gerne Ingenieur. Ich habe diese ingenieurmäßige Tätigkeit, weshalb wir das Büro hier mal gegründet haben, immer gerne gemacht. Der ist tatsächlich über einen Beratervertrag als Ingenieur noch an Bord geblieben, war aber froh, dass er nicht mehr die Verantwortung für Mitarbeiterführung oder für den Cashflow oder was weiß ich was hatte. Und das heißt also, jeder darf für sich überlegen, was will ich denn im Leben? Welchen Plan habe ich für meine Zukunft und wie kann der Plan fürs Unternehmen aussehen? Und das mal ehrlich mit sich selber beantworten und an einem ruhigen Abend mit einem Gläschen Wein, keine Ahnung, oder was auch immer einem da gut tut, um Inspiration und Abstand zu bekommen, da einfach frühzeitig und nicht auf den letzten Drücker ranzugehen.
Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Man sollte nicht unterschätzen, dass manche Sachen schiebt man vielleicht vor sich her oder denkt, das regelt sich schon. Da gibt es bestimmt Themen, die regeln sich nämlich nicht. Die
ja, gut, Nachfolge schon. Löst sich selten alleine auf, ne? Und das ist, sondern eher wird der Druck irgendwo größer, weil zum Beispiel man irgendwann vielleicht gesundheitlich nicht mehr so kann, weil da irgendwelche, muss ja nicht bei einem selber sein, aber selbst wenn klassischer Unternehmerhaushalt, so frühere Generation, er treibt das Unternehmen an, seine Frau hat zu Hause die Kinder großgezogen, sondern jetzt hat einer von beiden mal eine doofe, richtig doofe gesundheitliche Diagnose. Da stellst du ja schon die Frage, warum soll ich da morgens um 7 ins Büro wackeln, wenn wir vielleicht nur noch ein paar Jahre oder Monate miteinander haben. Also es kann ja auch schnell, das Leben hat halt manchmal doofe Dinge. Und wenn ich das dann unter Zeitdruck sagen muss, ich will hier eigentlich Zeit mit meinem Partner verbringen, die jetzt endlich ist, und habe aber da nichts geregelt, ist halt auch schwierig. Ja, ist manchmal tricky. Und das nächste ist ja, die Hausbanken fragen auch irgendwann so ab, also habe einen Banker in meinem privaten Umfeld, der sagt, ja, so ab Mitte 50 fragen die Firmenkundenberater in ihrem Leitfaden ab, du, wie ist es denn bei dir mit Nachfolge? Und ich sag mal, wenn ich das jetzt hat er mir dann auch im O-Ton so gesagt, für uns als Bank, die vielleicht irgendwo noch Darlehen oder Kreditlinien laufen hat oder so, dann, ja, ist für uns keine geregelte Nachfolge, wenn der 70-jährige Unternehmer seinem 68-jährigen Bruder eine Kontovollmacht einräumt. Ist ja keine Nachfolge. So. Und da müssen die Banken natürlich auch drauf gucken, um ihr Ausfallrisiko im Griff zu behalten. Und das sind so Beispiele, egal ob es jetzt, ich wünsche natürlich jedem hier auch von den Zuhörern und Zuschauern ganz viel Gesundheit und so weiter, aber nicht auf den letzten Drücker, weil unter Zeitdruck ist es, kann es auch mal schwierig werden. Und deshalb lieber zu sagen, okay, ich mache mir mit Mitte 50 schon Gedanken, guck dann, wer kommt in Frage, sind es die Kinder, ist es wie in eurem Fall ein Mitarbeiter, der Ambitionen hat, gibt es vielleicht auch, gibt es auch so Börsen, wo man potenzielle Nachfolger finden kann.
Ja.
Also schon mal unterm Radar, schon mal ein bisschen auf Suche gehen, wer könnte da in Frage kommen, das in Ruhe vorbereiten, dann kann das auch klappen. Und dann, wenn es akut wird, kann man auf Leute wie mich und wenn jetzt hier nicht passt, was ich mir von hier gebe, dann gibt es auch andere, ja. Aber das vielleicht auch nochmal, es ist nicht allein der Steuerberater oder der Gesellschaftsrechtsanwalt, also es scheitert selten an der Steueroptimierung, sondern meistens eher an den Menschen.
Ja. Um von hier nochmal zurückzukommen auf den produktisierten Standard, weil darum geht es ja auch hier. Ich glaube, man hört raus, dass du weißt, wovon du sprichst. Mhm. Dadurch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Nachfolgesprint, dieses Produkt, was du erschaffen hast, auch sehr gut durchdacht ist und sehr viele Stationen beinhaltet, die man nicht so auf dem Schirm hat. Was würdest du denn Unternehmern raten, die ihr Wissen jetzt skalierbar machen wollen?
In dem ersten Schritt setzt euch einfach mal damit auseinander und hinterfragt euer heutiges Geschäftsmodell. Also viele Sachen sind ja einfach so gewachsen, weil man sie immer schon gemacht hat oder weil man glaubt, der Kunde will das so.
Mhm.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man ja auch mal sich, so wie ihr es hier auch vorhabt, man sucht sich mal erste Kunden und triggert mal an, so pass auf, wir haben das so und so vor, was hältst du denn davon? Also wir haben das in der Baufirma gerade auch einen Bereich, den wir so aufbauen wollen. Und da haben wir uns erstmal unsere 4, 5 Testkandidaten ausgesucht und denen das mal vorgestellt. So, pass auf, was ist, wenn wir jetzt nicht mehr hier nach so anbieten, wie wir es immer gemacht haben? Was wäre denn, wenn ihr ein festes Paket bekommt mit einem insgesamt fairen Preis, umrissener Leistungsumfang, was wäre das für euch? Boah, das wäre ja super, weil dann hätten wir das und das und das Risiko nicht mehr. Also ruhig Schritt für Schritt denken. Also es wacht keiner morgens auf und hat den Product as Service fertig im Kopf, sondern erstmal so ein bisschen sucht euch die Quellen, die Podcasts, die Bücher, die euch da helfen und durchdenkt das mal für euch und dann sucht euch mal ein paar Testkunden, mit denen man das mal offen diskutieren kann. Nehmt das Feedback mit und dann baut es zu Ende. Und das muss man auch nicht alleine machen. Viele, die hier zuhören, haben wahrscheinlich auch irgendwie noch pfiffige Kollegen, pfiffige Mitarbeiter oder mal, keine Ahnung, vielleicht habt ihr einen besonders pfiffigen Werkstudenten, der da vielleicht mal Sachen vorbereiten kann, dass man nicht alles selber machen muss. Also einfach mal vorhandene Denkmuster verlassen und sich darauf einlassen, dass man vielleicht, auch wenn das heutige Geschäftsmodell gut ist, vielleicht gibt es noch Alternativen, die gut sind und noch automatischer laufen zum Beispiel.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt auch, dass man das nicht im stillen Kämmerlein entwickelt, sondern am Kunden. Und die sind sehr dankbar. Also wir haben das ja jetzt in unserem Fall, wir haben ja dieses Produkt jetzt fast am Ende ausentwickelt sozusagen. Es war jetzt die erste Alpha-Phase, sage ich mal. Jetzt kommt nochmal ein Beta-Test mit den Feedbacks, die wir eingebaut haben. Aber auch davor die Vorqualifizierung. Wir haben mit 20 Mittelständlern Interviews geführt, teilweise bis über eine Stunde telefoniert und mal auf den Zahn zu fühlen, womit sie sich rumschlagen. Und daraus ist das Ganze dann entstanden. Ne?
Ja.
Und da hat man schon sehr viel daraus gelernt. Und dadurch, dass sie das jetzt im ersten Schritt machen und das Feedback geben, entwickelt sich das noch mehr am Kunden. So.
Ja, genau.
Und das heißt, man hat eine Marktfähigkeit schon im Entwicklungsprozess.
Ja, und was ja auch, wir als Unternehmer wollen ja auch gerne in unser Unternehmen kommen und gerne unseren Job machen. Da kristallisiert sich dann als, ich nenne es mal Abfallprodukt, auch sehr schnell raus, wer ist denn mein Zielkunde und für wen möchte ich gerne arbeiten und für wen vielleicht auch nicht mehr. Also es war sowohl bei mir in der Nachfolgeschmiede habe ich mir diese Frage gestellt, wie auch bei uns in der Baufirma haben wir ganz klar, das ist ein Zielkunde und das vielleicht nicht mehr. Und zu der Gruppe möchte ich demnächst dann auch Nein sagen, um mehr Platz für die anderen zu haben. Und das trägt dazu bei, dass irgendwie Mitarbeiter auch mehr Spaß haben. Weil keiner will die Projekte bei dem doofen Kunden haben.
Ich meine, das ist einer der Gründe, warum wir einen Podcast haben. Wir wollen dieses Sog-Marketing aufbauen, um die Leute anzuziehen, denen wir sympathisch sind, weil da macht es auch Spaß. Ne? Was bringt das, wenn man sich immer nur mit Leuten bemüht, wo es einfach nicht passt?
Das kann ja auch an uns liegen. Ist ja kein Vorwurf an irgendjemanden. Absolut. Aber ich habe in der Baufirma, wir haben 400 Baustellen im Jahr und bei zweien wird es nachher richtig doof. Da käbbelt man sich und schreibt sich doofe Briefe. Und da habe ich mir schon so oft gefragt, was haben wir für ein Frühwarnsystem? Woran können wir erkennen, dass das so kommt? Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich, glaube ich, auch früher unsere Unternehmenswerte rausgearbeitet. Weil das war tatsächlich bei den zwei Kunden im Jahr, die nicht mit uns zufrieden sind, sind es häufig, die haben andere Werte, die ticken anders, denen sind andere Sachen wichtig. Das kann vielleicht, ne, muss nicht an uns liegen, aber es passt einfach nicht zusammen. Und das ist so dieses Thema, dieser Fit, welcher Kunde passt zu mir und welcher passt zu meinem Produkt, das ist eigentlich noch ein super wertvolles ein Begleitergebnis, wenn man sich so ein Product-Test-Service mal im Detail ausarbeitet. Weil dann muss ich es klar haben, an wen möchte ich es denn verkaufen und an wen nicht.
Genau, das ist auch die nächste Frage. Für wen ist der Nachfolgesprint denn ausdrücklich nicht geeignet?
Also Ausschlusskriterien sind bei mir, also ich mache keine Rechtsberatung, ich mache keine Unternehmensbewertung, ich habe Leute in meinem Umfeld, die das machen.
Mhm.
Und wie gesagt, Familienkonstellationen, die sich jetzt schon über Anwälte schreiben, sind bei mir auch nicht richtig. Positiv formuliert, alle Arten von, ich nenne es mal, aktiven Nachfolgebemühungen, sei es in der Familie, sei es mit Führungskräften, sei es vielleicht auch mit externen Dritten, wo Senior- und Junior-Generation sagen, jawohl, wir wollen das gemeinsam wuppen. Und wir wollen das mit weniger Risiko und vielleicht ein bisschen beschleunigt und mit ein bisschen mehr Klarheit machen. Und ich habe noch so Nebeneffekte, dass man eben sich selber ein bisschen kennenlernt, dass man das Unternehmen ein bisschen besser kennenlernt. Und also man kann mit dem, was man mit mir arbeitet, eben nachher auch noch das Sinnstiftende im Unternehmen einsetzen. Aber wieder diese Ausschlusskriterien. Ich möchte keine Familienfäden moderieren und ich bin auch nicht der Richtige für irgendwelche Ertragswertverfahren. Da entweder hat man selber seinen Steuerberater oder ich habe in meinem Umfeld ganz fähige Leute, die sowas täglich machen. Das ist nicht mal eine Kernkompetenz. Ich kann eine Bilanz lesen, aber dann welcher Marktwert da gerade realistisch ist, das sollen andere sagen.
Okay. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie Menschen oder Unternehmer, die vielleicht noch nicht so an dem Punkt sind, aber wirklich auch gerne dahin kommen wollen, dass man in diese Klarheit kommt? Also bei uns waren das so das ein oder andere Mentoring, wo wir Sparingspartner hatten, die gesagt haben, hier, du musst aus deiner Komfortzone, mach das mal so und so und fang einfach an. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man vielleicht in so eine Klarheit reinkommt?
Also bei mir ist die Klarheit entstanden über die Podcasts, die ich gehört habe, über die Bücher, die ich gelesen habe. Und das sind so Sachen, die kennt deine Hörer wahrscheinlich auch hier, John Strelecki, Big Five for Life oder sowas, ja, kennt man. Oder jetzt gerade auch in der Spiegel-Bestsellerliste gibt es ein Buch, wie heißt das, 80 Monate oder irgendwie so. Also irgendwie es geht darum, unser aller Leben ist ja endlich. Mhm. Und dann wäre es ja eigentlich schade, wenn wir in unserer endlichen Lebenszeit Dinge machen, wo wir keinen Bock drauf haben. So, und natürlich ist das Leben nicht immer ein Happy Life, sondern natürlich müssen wir auch mal Sachen machen, die nicht attraktiv sind oder wo man auch Sachen mal aushalten muss. Aber sich so ein bisschen bewusst zu machen, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Und jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel von John Strelecki, Café am Rande der Welt bleiben oder diese Big Five for Life. Also ich habe für mich irgendwann rausgearbeitet, was sind denn meine Antreiber? Für was stehe ich morgens auf? Und das war für mich dann letztlich auch der Grund, warum ich überhaupt mit dem Nachfolgeschmiede-Thema angefangen bin, weil ich gemerkt habe, einer meiner inneren Antreiber ist, ich möchte mein Wissen über Unternehmertum teilen, damit andere davon profitieren können. Mhm. Und das hat also für mich zu einer persönlichen Klarheit geführt und die jetzt zeitversetzt über die Werte, die wir rausgearbeitet haben, über die Zielkunden, die wir rausgearbeitet haben, auch ganz viel Klarheit für meine Mitarbeiter, die wissen jetzt genau, da kommt eine Anfrage, die passt, die wird mit Hochdruck bearbeitet, dem Kunden wollen wir die beste Lösung anbieten. Und da kommt eine Anfrage, nee, die Art von Kunden passt irgendwie nicht zu uns. Dem antworten wir freundlich, dass wir im Moment ihm leider nicht helfen können. Und das muss man manchmal auch konsequent aushalten. Und man muss es gehört auch dazu, Nein zu sagen. Das ist gar nicht leicht, erst recht. Also wenn man aus Vertrieb kommt, ist man eher so People-Pleaser, möchte man, dass man bei allen beliebt ist. Aber ich muss sagen, das Nein sagen hat uns in den letzten Jahren deutlich weitergebracht, dass wir Nein zu manchen Kunden, Nein zu manchen Lieferanten, Nein zu manchen Verfahren gesagt haben. Und auch in der Nachfolgeschmiede habe ich eben auch Nein gesagt zu manchen Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick attraktiv gewesen sind. Aber nein, ich bleibe in meinem Wertschöpfungsprozess, den ich mit ganz viel Liebe zu dem Teil und externer Unterstützung super professionell rausgekitzelt habe. Weil da ist auch der riesengroße Mehrwert für die Kunden. Und nicht in allem, da kannst du rechts noch und kannst du links noch und da könntest du noch und dann machst du noch einen Online-Kurs und dann machst du noch dies und jenes. Kann man alles machen, aber das Nein sagen zu sagen, nee, ich habe hier meine Produkte und da geht die Energie auch rein. Und zu allem anderen sage ich erstmal Nein.
Das ist doch ein super Schlusswort. Ne? Da ist die Klarheit.
Das ist die Klarheit, genau.
Einfach Nein sagen. Ja. Ich danke dir, Benedikt. Das war wirklich super. Also die Einblicke in deine Welt auch in diesem Product Test Service oder da kommt bestimmt noch mehr, so schätze ich dich ein.
Ja.
Bei uns wird da auch was kommen. Und super spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war auch bei Benedikt im Podcast in der Nachfolgeschmiede. Hört da gerne mal rein. Ich werde das auch verlinken natürlich. Schön, dass du da warst. Und jeder, der jetzt vielleicht noch keinen Bedarf sieht, einen Productized Service zu entwickeln, der sollte die Folge vielleicht nochmal hören, weil da ist wirklich viel drin. Ja, man hat einen riesigen Hebel und das Ganze ist am Ende auch noch skalierbar. Das darf man auch nicht unterschätzen. Von daher, beschäftigt euch damit. Guckt euch das Thema an. Vielen Dank dir, Benedikt. Und ich glaube, unsere Wege werden sich in Zukunft mit Sicherheit nochmal kreuzen.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Ja, dass sich unsere Wege kreuzen werden, kommt auch daher, wir haben eben hier schon einen Betriebsrundgang gemacht. Ich gehe jetzt also als mit neuen Ideen an meine Marketingkollegin ran, was man noch alles machen kann, als nur ein paar normale Papierflyer. Also von daher bin ich guter Dinge. Also danke auch dir nicht nur für die Einladung, sondern auch für die Einblicke hier in euer Geschäftsmodell. Hat der Austausch mit dir auch viel Spaß gemacht. Und können wir gerne bei Gelegenheit wiederholen.
Freut mich. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Bis dann, und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.